ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
I'm in love with a girl from Vancouver. Maybe I'll move there, maybe I'll move there. She's so sweet, she's got my heart in a Hoover. Girl from Vancouver, girl from Vancouver.
Vancouver, Kanada, in der Provinz British Columbia, ist heute das Ziel unserer Reise in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Vancouver gilt als die multiethnische Stadt Kanadas mit großer Kunst- und Kulturszene und mit vielen Craft-Bier-Brauereien. Dazu später noch ein bisschen mehr. Nämlich dann, wenn wir mit Dennis Burg sprechen. Der war für uns in Kanada, in Vancouver. Hallo Dennis.
Hallo Udo.
Dennis, Vancouver steht für so vieles, habe ich eben schon ein bisschen gesagt. Gilt übrigens auch als besonders dicht besiedelt. Was hat dich dorthin gezogen?
Also die Pläne lagen schon 10 Jahre in der Schublade und haben etwas mit Tibet zu tun. Ja, wirklich. 2012 habe ich nämlich mit einer internationalen Gruppe eine Tour durch Tibet gemacht. Mit Tibetbahn, Lhasa, Everest und so weiter und so fort. Und da waren Australier, Nordiren, Norwegerinnen, Österreicherinnen, Amerikaner und halt auch Kanadier mit dabei. Und wir waren wirklich eine tolle eingeschworene Truppe. Wir besuchen uns auch im Nachgang gegenseitig. Mein bester Freund, der ist zum Beispiel auch mit der US-Amerikanerin verheiratet. Und mein Plan war all die Jahre, Mensch, du besuchst irgendwann mal Daniel in Vancouver, zumal ich auch die tollen Bilder von Olympia 2010 so im Kopf hatte. Und 2013 und 2019, da hatte ich wirklich also fast schon die Flüge gebucht. Ich musste nur noch auf Bezahlen drücken, habe mich aber dann wieder umentschieden. Und letztes Jahr, alle guten Dinge sind drei, dann habe ich es endlich getan.
Dennis, das ist jetzt mal, wie soll ich sagen, ein kosmopolitischer Weg nach Kanada, oh, so ja. Könnte man das sagen, oder? Kanada ist riesig, das wissen wir. Und in weiten Teilen, jedenfalls mein Eindruck auch menschenleer, kommt denn Vancouver, dicht besiedelt, da eine Sonderrolle zu?
Ich würde sagen, teils, teils. Also es ist in der Provinz British Columbia die größte Stadt mit rund 2 Millionen Einwohnern. Im eigentlichen Stadtkern sind es aber dann nur knapp 600.000 Bewohner. Also wenn du Downtown auch verlässt, dann hast du Kleinstadtcharakter, idyllische Nachbarschaften, Häuschen an Häuschen, kleine Geschäfte, ruhige Nebenstraßen. Aber auch klar ist, die Stadt, die wächst weiter und es gibt ja immer dieses Ranking, lebenswerteste Städte der Welt. Und da ist Vancouver auch immer mit ganz weit oben. Gleichzeitig gehört sie aber auch zu den teuersten Wohnorten. Also mit anderen Worten, das schöne Fleckchen Erde hat halt auch seinen Preis.
Tja, schön ist häufig teuer, auch so eine Erkenntnis, ja. Nicht? Und dann gilt ja Kanada häufig auch, tja, wie soll man das sagen, als die bessere Schwester der USA, liberaler, weltoffener. Das ist vielleicht ein Klischee, oder? War das auch dein Eindruck?
Also grundsätzlich hatte ich schon den Eindruck, allerdings hast du es auch meist mit so Momentaufnahmen zu tun. Und ich war ja nicht nur in Vancouver, was ja wirklich sehr liberal ist, ich war auch auf dem Land. Und je ländlicher es wird, habe ich gemerkt, da wurde es auch umso konservativer. Also Vancouver Island, das ist ja gleich unsere erste Station, da hingen draußen bei manchen am Gartenzaun Plakate, die sich gegen Kanadas liberalen Premier Trudeau richteten. Und auch Donald Trump, der hatte da schon seine Fürsprecher.
Jetzt sind wir aber erstmal außerhalb von Vancouver am Brady's Beach. Dennis, wo genau ist der denn?
Der ist genau auf Vancouver Island und eine traumhaft tolle Gegend.
Traumhaft tolle Gegend. Dort sind wir jetzt mit Dennis Burg und dem Postschiff unterwegs.
Es ist etwas trist an diesem Mittag am Brady's Beach. Die Wolken hängen tief, weit in die Ferne schauen kann ich nicht. Ein paar Touristen machen Fotos oder gehen barfuß durch den Sand. Brady's Beach ist das touristische Highlight von Bamfield, einem 150-Seelendörfchen am Ende des 40 Kilometer langen Albany Inlets, ein Meeresarm, der in den Pazifik mündet. Eine befestigte Straße gibt es zwischen den einzelnen Häusern, die im Wald liegen, nicht. Das Zentrum von Bamfield bilden ein paar unterschiedlich bunte Holzhäuser. Es gibt ein Restaurant, einen Supermarkt und ein Post Office.
Good morning, Canada Post.
Hier arbeitet Rose Chanel.
You're coming? Roger that. Okay, I'll be here and waiting for you. Thanks, Kath. Bye.
Die 72-Jährige ist sowas wie die gute Seele von Bamfield. In ihrem holzverkleideten Büro, in dem alte Postkarten und ein Gemälde von Queen Elizabeth II. Hängen, sortiert Rose nicht nur die Post.
The post office in Bamfield is a hub.
Das Postamt in Bamfield ist eine Drehscheibe für Informationen und für Geständnisse. Alles geht durch diese kleine Tür. Es ist ein riesiger Treffpunkt. Ich serviere allen alten Hasen hier draußen auf der Promenade jeden Morgen Kaffee. Wir tauschen alles aus, was wir wissen müssen.
Denn schließlich müsse jeder alles wissen. Seit 43 Jahren wohnt Rose in Bamfield. Sie könne sich keinen schöneren Ort vorstellen, sagt sie, während sie sich eine Notiz schreibt. Sie liebe nicht nur die Abgeschiedenheit.
Everything. The fresh air,
alles. Die frische Luft, die Menschen, den Geist in der Gemeinschaft. Jeder kümmert sich um den anderen. Jeder weiß alles über jeden anderen, ob man das will oder nicht. Aber es ist ein unglaubliches Gefühl, das sehr besonders ist.
Dann klingelt das Telefon erneut.
Good afternoon, Canada Post. Oh, John, I'm going to read them all.
Oh, John, ich werde sie alle lesen. Jedes einzelne, von Anfang bis Ende. Ich danke dir vielmals. Das ist das Geschenk meines Lebens. Ich fühle mich so geehrt. Danke.
Thank you.
John Adam ist der Kapitän der MV Francis Barclay. Ein 36 Meter langes weißes Schiff. Es ist ein Postschiff, das dreimal die Woche nicht nur die Post bringt, sondern auch andere notwendige Sachen wie Gaspropanflaschen, Baumaterialien, Lebensmittel. Gleichzeitig nimmt es auch Müll in das 40 Kilometer entfernte Port Albany mit zurück. John hat seiner Freundin Rose Bücher mitgebracht. Beide tauschen sich gegenseitig gelesene Exemplare aus. Vom Post Office sieht man das 1958 gebaute Schiff. Am Anleger warten Anwohner auf ihre Lieferung. Eine Stunde später gibt Kapitän John Adam das Kommando: Leinenlos ablegen. Mit 10 Knoten geht es jetzt durch den Meeresarm. John Adam steht auf der Brücke und schaut immer wieder mit seinem Fernglas auf den Horizont. John ist 70 Jahre, trägt eine Brille und eine schwarze Kappe. Mit 17 hat der gebürtige Schotte die Schule verlassen. Fortan ist er immer auf See gewesen. Erst für einen Ölkonzern, danach für eine Fährgesellschaft.
Wenn man auf dem Wasser ist, ist es immer anders. Das Wetter ist anders, es sind andere Boote um einen herum. Es ist immer etwas los und nicht jeden Tag gleich. Und die Fracht ist auch immer anders. Manche Fracht ist ziemlich anspruchsvoll beim Be- und Entladen. Und das macht es so interessant.
Nicht nur Post und Material fahren John und sein Team mit der Francis Barclay durch den Albany Inlet. Auf dem Schiff sind auch Touristen, Tagesausflügler, die frühmorgens in Port Albany auf das Schiff gestiegen sind und jetzt die Strecke wieder zurückfahren.
Hallo nochmal, Passagiere. Auf der rechten Seite ist gleich ein Felsen, der bei Niedrigwasser ausgetrocknet ist. Ich denke, dass darauf vielleicht ein paar Robben sind oder ein Seelöwe. Wir werden versuchen, im Vorbeifahren ganz nahe heranzukommen.
Johns Gefühl war richtig. Vereinzelt liegen ein paar Robben am Felsen und schlafen. Die Ufer rechts und links des Fjords sind bewaldet. Manchmal sind die Klippen recht steil. Vereinzelt kann man kleine Ferienhäuschen und Strandsiedlungen sehen. Für ihn gehöre die Region hier zu den schönsten Fleckchen auf der Welt. Und dass dieses Fleckchen immer mehr Touristen sehen wollen, hält John für unproblematisch. 4 Millionen Autos würden jährlich durch Port Albany fahren, um nach Tofino oder Ucluet zu kommen. Es sei wichtig, dass Menschen, die auf der Durchreise sind, auch in Port Albany halten, um dort ein paar Dollar auszugeben, egal bei welchem Wetter.
Das Wetter ist heute nicht so schön. Wir hatten einen ziemlich guten Sommer, einige schöne Segeltage. Viele Leute, Einheimische und auch Besucher, wissen, dass sie an die Westküste Kanadas kommen. Sie wissen, dass es ein Regenwaldgebiet ist und die Leute wissen, dass sie sich für alle Gelegenheiten anziehen müssen, auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Wenn man aber Wale oder Bären sieht, macht das alle wieder glücklich.
Übermorgen fährt er wieder die gleiche Strecke. Dreimal die Woche geht es von Port Albany nach Bamfield und zurück. 80 Kilometer durch die Wildnis von Vancouver Island. Dann will er Rose endlich wiedersehen. Und vielleicht haben sie dann auch Zeit, bei einem Kaffee auf der Promenade sich über die Bücher auszutauschen.
Dennis, sprechen wir einmal über das Reisen. Ist Vancouver bzw. Vancouver Island der richtige Startpunkt, wenn man das erste Mal in Kanada ist?
Ja, also mit der Frage habe ich mich ja lang beschäftigt. Wie gesagt, 10 Jahre. Es gab auch immer die Idee, von Calgary durch die Rocky Mountains nach Vancouver zu reisen. Das will ich auch irgendwann mal machen. Aber ich glaube, diese Kombi, die ich da jetzt gemacht habe, das war genau das Richtige so für zum Einstieg für Kanada. Also Vancouver ist wirklich eine richtig tolle Stadt. Und von da aus hat man auch Möglichkeiten, tolle Ausflüge zu machen, zum Beispiel nach Whistler. Oder halt Vancouver Island liegt ja direkt vor Vancouver und Möglichkeiten gibt es genug. Jetzt war ich da noch nicht mal 2 Wochen vor Ort. Selbst Kanadier haben gesagt, Mensch, wenig Zeit, aber klar, mehr geht immer und überall.
Ja, und 2 Wochen ist ja so während einer Urlaubsreise auch gar nicht so kurzer Zeitraum, finde ich. Dennis, welche Touristen hast du denn dort getroffen? Individualreisende, so mit ganz eigenem Plan oder eher Gruppenreisende? Kannst du das so ein bisschen einordnen?
Also größere Gruppen habe ich so gut wie keine getroffen, außer wenn sie mit dem Schiff in Vancouver kurz einen Stopp gemacht haben. Nee, das waren in der Regel Individualreisende, oft auch mal 2 Pärchen oder 4 Freunde zusammen. International war da alles vertreten, Deutsche, viele Hongkong-Chinesen, die Verwandtschaft besucht haben in Vancouver. Also es war alles da und man muss auch sagen, es ist auch wirklich einfach zu bereisen, Vancouver und Vancouver Island. Also Mietwagenbuchung sehr unkompliziert, fahren ist alles sehr entspannt. Ja, und Unterkünfte gibt es wirklich genügend.
Was sind denn so bei denen, die du getroffen hast, die Hauptgründe gewesen? Viel Landschaft oder viel Sport, da kommen wir ja gleich drauf. Sind das so die Reiseideen?
Ja, also die Landschaft. Alle sagen, Mensch, wir wollen diese wunderschöne Natur erleben. Wie gesagt, in Vancouver auch diese vielfältige Stadt. In Vancouver selbst gibt's ja auch einige Museen, aber Feedback war immer Natur, Sport. Das haben mir sehr viele Einheimische gesagt. Das ist unser großes Credo, vor allem dann auch im Winter. Also Skifahren im Winter, Surfen im Sommer.
Genau, Surfen im Sommer. Jetzt mit Dennis Burg zum Surfen nach Tofino.
Tofino, ganz im Westen von Vancouver Island. Es gehört zu diesen ganz besonderen Orten, deren Existenz man am liebsten geheim halten will. 2700 Menschen wohnen hier. Im Sommer wird aber Tofino regelrecht von Touristen überrannt. 750.000 sind es jährlich. In den 90er Jahren verwandelte sich das ehemalige Fischerdorf in ein internationales Tourismusziel. Heute gibt es Restaurants, Bars, Cafés, Souvenirshops, Hotels. Die Menschen, die nach Tofino kommen, wollen auf Bootstouren Wale und Bären beobachten, ein wenig durch die Natur wandern, vor allem aber surfen. Tofino ist Kanadas Surfmecker. Die Region um Tofino hat unzählige Strände. Im Sommer ist das Wasser zwischen 13 und 16 Grad warm, oder besser gesagt kalt. Hier reitet jeder mit einem Neoprenanzug auf den Wellen, zum Beispiel am Long Beach. Er ist mit fast 16 Kilometern der längste Strand auf Vancouver Island. Ihren Neoprenanzug haben Shona und Carrie bereits ausgezogen. Sie tragen jetzt etwas Gemütliches. Beide sind aus Calgary und mit ihren Familien zum Surfen hier in Tofino, sagt Carrie. Seit Jahren kommen sie hier an die Westküste.
Long Beach. Nun, zum einen ist es die Luft, diese Brise, die vom Meer herüberweht, das Rauschen der Wellen. Ob es nun sonnig, regnerisch oder bewölkt ist, es ist einfach so beruhigend für meine Seele, hier zu sein und das zu spüren.
Beide schauen auf die stürmischen Wellen, die an diesem Nachmittag fast kopfhoch sind. Ihre Männer bringen den Kindern gemeinsam das Surfen bei. Sie selber lernten ebenfalls jetzt erst das Surfen, erklärt Shona. Die Kinder hätten sie irgendwie angestiftet.
Und wir dachten, warum nicht mit 40 surfen? Unsere Kinder lernen es gerade. Lass es uns als Familie tun. Und das haben wir dann gemacht.
Beide haben ihre Kinder spät bekommen, sind jetzt Anfang 50 und finden, das Surfen habe sie wieder jung gemacht.
Ich fühle mich wieder jung. Ich denke, wir können beide sagen, wiederbelebt. Wir fühlen uns revitalisiert, als wären wir wieder in unseren 20ern. Denn es ist fast so, als ob man auf Luft schwebt. Es ist ein Rausch, es ist ein Nervenkitzel, die Welle zu treffen und sich von ihr tragen zu lassen.
So unterschiedlich die Strände sind, die einen sind länger und breiter, andere kürzer und schmaler, so ähnlich ist das Publikum. Surfer sind entweder auf dem Wasser, sitzen auf Campingstühlen oder direkt vor ihrem Camper und unterhalten sich, trinken etwas. Spaziergänger laufen den Strand hoch und runter, manche mit Hund. Der Wind fährt allen an diesem Nachmittag gleich ins Gesicht. Auch am Cox Bay. Dieser Strand ist der Surfspot mit Wellengarantie. Janice Wong trifft man hier fast täglich. Die Kanadierin kommt gerade mit ihrem 1,70 Meter langen Surfboard aus dem Wasser.
Ich bin nach Indonesien gereist und habe an der Westküste von Bali einen Trainer kennengelernt. Wir wurden dann gute Freunde und er hat mich mit zu seiner Familie und in sein Surfcamp genommen. Vorher bin ich immer auf größeren Brettern gesurft, aber er hat mir beim Training empfohlen, auf ein kleineres Brett umzusteigen. Und so habe ich sein Brett mit nach Hause genommen.
Janice wurde in Vancouver geboren. Ihre Familie stammt aus Hongkong, kein Einzelfall in Kanada. In den späten 80er und 90er Jahren reisten viele Menschen aus Hongkong hier ein. Ausgelöst durch Ängste im Zusammenhang mit der bevorstehenden Rückgabe des Protektorats im Jahr 1997 durch Großbritannien an China. Janice besuchte in Vancouver Schule und Universität. Während eines Urlaubs auf Vancouver Island lernte sie das Surfen. Daraufhin habe sie beschlossen, nach Tofino zu ziehen. Der Ozean habe sie einfach hierhin gezogen. Surfen, das sei ihre große Liebe.
Es geht darum, ein Bewusstsein für die Umgebung zu haben und im Einklang mit der Natur zu sein. Wenn man surft, das Gleichgewicht und die Bewegung im und mit dem Wasser findet, dann muss man sich die Kraft des Ozeans zunutze machen. Also man muss diesen Sport wirklich spüren.
Ihre normale Surfrunde dauert 45 Minuten, erklärt Janice. Wenn die Wellen gut seien, sei sie auch gerne mal 3 Stunden hier. Leider reiche dafür aber meist die Zeit nicht aus. Janice arbeitet als Beraterin, vor allem im Social-Media-Bereich, engagiert sich zudem für Non-Profit-Organisationen. Das Leben hier in Tofino sei etwas Magisches, auch wenn es schwierig sei, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Hohe Mieten, wenig Wohnraum und vor allem sei es für viele schwer, im Winter einen Job zu bekommen. Denn Geld werde hier größtenteils im Sommer mit den Touristen verdient. Ihre Entscheidung, hier hinzuziehen und zu leben, habe sie nie bereut. Und das Surfen sei ja auch gleichzeitig die beste Möglichkeit, den persönlichen, lokalen und globalen Problemen für ein paar Stunden zu entkommen.
Some people do come out here looking to escape. It's the end of the road.
Hier ist das Ende der Straße. Es ist einfach, Abgeschiedenheit zu finden. Wenn man also verschwinden will, kann man das hier tun. Aber die Menschen kommen auch hierher, um sich selbst zu finden. Manche fühlen sich vielleicht verloren, aber wenn sie diese großartige kleine Gemeinschaft kennenlernen und dazugehören, dann ist das auch eine Art Heimkommen.
And so it's also kind of coming home.
Dennis, am Anfang haben wir viel von und über Vancouver gesprochen. Jetzt müssen wir da auch mal hin. Was war denn dein erster Eindruck von der Stadt?
Toll. Also mich hat diese Stadt unheimlich fasziniert. Es waren weniger die Sehenswürdigkeiten. Meiner Ansicht nach gibt es da gar nicht so viel. Es ist eher so die Atmosphäre. Tolle Cafés, tolle Restaurants. Viele nutzen einfach das Fahrrad und fahren durch die Stadt. Und die Menschen, die waren unheimlich freundlich. Also ich bekam da manchmal leuchtende, stolze Augen, wenn ich gefragt wurde, woher bist du? Und ich sagte Germany. Und dann hat man irgendwie gemerkt, die Menschen freuen sich. Und das war wirklich eine tolle, tolle Wohlfühlatmosphäre.
Wohlfühlatmosphäre, die Menschen freuen sich. Kanada gilt als weltoffen, haben wir eben auch schon mal gesagt. Zeigt sich das auch so in Vancouver? Das beschreibst du ja gleich mehr oder weniger. Nehmen wir mal als Symbol für Vancouver die Regenbogenflagge. Prägt das die Stadt?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass das so der Fall ist. Immer mal sieht man die Regenbogenflagge, zum Beispiel bei Menschen, die ein Shirt anhaben mit der Regenbogenflagge oder zum Beispiel auch einen Aufkleber auf dem Auto. Ich glaube aber auch, dass es eine Frage des Alters ist. Also da, wo es hip, jung und modern zugeht, da siehst du dann auch eher mal eine Regenbogenflagge als an anderen Plätzen in Vancouver.
Du, Dennis, warst aber auch, darüber haben wir schon vorher gesprochen, mal vor der Sendung wegen der Biervielfalt dort. Ein ganz persönliches Interesse, gemeine Frage, nicht?
Ja, gemein, aber ist legitim. Also ich hatte im Vorfeld aber auch gelesen, dass sich in Vancouver in den letzten Jahren eine richtig tolle Craft-Bier-Szene entwickelt hat. Also Leute, die kleine Brauereien gründen und die das auch richtig professionell machen. Also nicht nur verschiedene Biersorten brauen, und unter verschieden meine ich wirklich ganz, ganz viele, sondern die haben auch ein Merchandise. Also die verkaufen T-Shirts, die verkaufen Kappen, die verkaufen Pullover. Und ich habe mir das einfach mal aus Interesse anschauen wollen, bin in Brauereien und bin in Pubs reingegangen und die waren auch alle total modern, gemütlich. Aber irgendwie, bin ich ehrlich, ich habe mir auch die Frage gestellt, Mensch, inwieweit rechnet sich das alles hier? Dann habe ich mir aber auch gesagt, naja, sonst würden sie es nicht tun. Und dann habe ich einen Schluck Bier genommen.
Dann schauen wir mal nach und nehmen auch einen Schluck Bier mit Dennis Burg in Vancouver und sind erstmal in der Brauhalle.
Ich betrete die Brew Hall, zu Deutsch Brauhalle. Und der Begriff Halle, der trifft es wirklich. Die Decke, die ist sehr hoch. In der Mitte befindet sich eine riesige Theke. Die Kellner können die Gäste von allen Seiten bedienen. An der Wand bilden unzählige große Nostalgieglühbirnen den Schriftzug Brew Hall. Sie sorgen dafür, dass es in der 20 Meter langen und 10 Meter breiten Halle hell genug ist. An einem Stehtisch begrüßt mich Kerry Dyson, der erst seit seinem Studium in Vancouver lebt.
Meine Eltern waren Imker. Mit dem Bierbrauen habe ich begonnen, nachdem ich nach Vancouver gezogen bin. Denn Honig zu produzieren war unglaublich teuer. Also beschloss ich, auf Gerste und Weizen umzusteigen. Und seitdem braue ich.
Seit 6 Jahren ist er Braumeister in dieser kleinen Craft-Bier-Brauerei. Sie ist eine von vielen, die in den letzten 20 Jahren gegründet wurden.
Der Vorteil dieser vielen kleinen Brauereien ist, dass man sich wirklich auf seine kleine Kundschaft einstellen kann. Seit unserer Eröffnung haben wir hier ca. 180 Biere gebraut. Diese Vielfalt ist also ein wirklich spannender Aspekt. Und sie spornt uns immer wieder an, unterschiedliche Biere zu brauen.
Stolz ist Kerry auf sein Kölsch. Er habe Deutschland schon oft besucht, dort das Kölsch kennen und lieben gelernt. Für ihn sei früh klar gewesen, hier in Vancouver selber Kölsch zu brauen. Und es sei für ihn ein großes Kompliment, wenn Deutsche in der Brew Hall sein Kölsch loben. Oft spreche er mit ihnen auch über die Faszination Vancouver. Er komme viel rum, aber wenn er mal ein paar Wochen wieder hier sei, fühle er ganz stark ein unbeschreibliches Heimatgefühl.
Vancouver, ja, es ist wirklich angenehm, hier zu sein. Und es gibt so viel zu entdecken. Ich glaube, das ist es, was mir am besten daran gefällt. Die Berge sind nah, das Wasser ist gleich da, viele Wälder zum Wandern. Und als Stadt ist es meiner Meinung nach ziemlich aktiv. Jeder macht jedes Wochenende was. Sei es Snowboardfahren oder Skifahren oder Surfen oder was auch immer es sein mag. Man versucht einfach, hier die Natur so gut wie möglich zu genießen, denn es ist wirklich ein wunderschöner Ort.
Einige Zeit später bin ich im West End. Die hier bekannteste Straße ist die Davy Street. An der Jim Dever Plaza blicke ich auf die wohl berühmteste Kreuzung der Stadt. Die 4 Fußgänger-Zebrastreifen sind in Regenbogenfarben gehalten. Sie stehen für die Vielfalt von Schwulen und Lesben in aller Welt. An einer Ecke steht Glenn. Wie viele Kanadier hat auch er einen Papp-Kaffeebecher in der Hand. Er fällt allerdings mehr durch sein rosa Shirt und seinen rosa Hut auf.
Oh, I feel vibrance. I feel energy.
Oh, ich spüre Lebendigkeit, ich spüre Energie. Ich glaube, ich spüre Offenheit. Ich kann hier in diesem Outfit einfach sein. In einem leuchtend rosa Hut, in einem leuchtend rosa Outfit, auf dem in großen Buchstaben wirklich schwul steht. Und ich habe überhaupt keine Angst, dass ich in irgendeiner Weise konfrontiert werde. Ich glaube, auf diesen Straßen herrscht einfach die Freiheit, man selbst zu sein.
Glenn ist in den 80er Jahren in einer kanadischen Kleinstadt aufgewachsen. In einer Zeit, in der die AIDS-Krise ausbrach und in der Schwulsein mit Kranksein gleichgesetzt wurde. Und krank sei geistig krank gemeint gewesen, erklärt Glenn. Er engagierte sich stark in der Kirche, ging später nach Vancouver auf die Theaterschule. Auch dort konnte er nicht er selbst sein.
Und ich bin sogar mit Freunden in ein paar schwulen Bars gegangen. Aber ich tat so, als wäre ich heterosexuell und als würde ich nur aus Neugierde hingehen.
Glenn bereiste die Welt und outete sich später. Er gründete eine Agentur und führt seitdem Menschen durch die Stadt und erzählt ihnen die Geschichte über das queere Vancouver, wie sich queere Menschen in dem Rotlichtviertel versuchten zu profilieren. Er erzählt von Geschichten über den Kampf, was aus dem Viertel werden sollte, von Unterdrückung, Gewalt und Ausgrenzung, vor allem aber von Schicksalen einzelner Menschen, die einfach nur sie selbst sein wollten. Er lebe gerne in diesem Vancouver, sagt Glenn, während er seinen letzten Schluck Kaffee nimmt. Allerdings...
Es ist ein Viertel, das immer Veränderungen durchgemacht hat. Und ich glaube, dass es gerade wieder eine Veränderung durchmacht. Es gibt eine zunehmende Akzeptanz von queeren Menschen außerhalb unseres Dorfes. Und das bedeutet, dass wir in andere Bars, in anderen Vierteln gehen können. Also löst sich das Dorf in gewisser Weise auf. Hinzu kommt, dass dieses Viertel, das durch queere Menschen cool gemacht wurde, gentrifiziert wird. Das Leben hier wird immer teurer und dadurch werden queere Menschen verdrängt. Also in gewisser Weise ist das eine gute Sache, denn es bedeutet, dass es auch anderswo mehr Akzeptanz gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch herzzerreißend, denn wir verlieren ein Dorf, das uns historisch als Gemeinschaft definiert hat.
But in other ways it's heartbreaking because we're losing a village that has historically defined us as a community.
Dann stoppen wir vor einem gelben Backsteinhaus. Vier Buchstaben hängen vertikal entlang der Mauern des rund 20 Meter großen Hauses. YMCA. Hier unterhält der christliche Verein junger Menschen seit 1941 ein Fitnesscenter. Glenn schaut auf das Gebäude, grinst und kommt auf den Song YMCA zu sprechen. Jeder kenne ja den Disco-Hit der Village People, die sich Ende der 70er Jahre formierte. Ihre Zielgruppe? Schwule Männer.
A little fun fact about the YMCA here in Vancouver.
Eine kleine lustige Tatsache über den YMCA hier in Vancouver ist, dass es genau dieser YMCA ist, der der Ausgangspunkt für das berühmte Lied von den Village People ist. Als die Village People nämlich hier in Vancouver waren, haben sich der Leadsänger und der Produzent über das YMCA hier in Vancouver unterhalten. Und dann beschlossen sie, einen Song darüber zu schreiben. Und der Song wurde auch tatsächlich hier in Vancouver geschrieben. Es geht in dem Lied aber nicht um das YMCA in Vancouver, sondern um alle YMCAs überall.
It is about all YMCAs everywhere.
Vancouver, Vancouver Island, das kennen nicht alle, sein Dennis, wenn man die weite Reise nach Kanada unternommen hat, wohin noch unbedingt?
Also ich glaube, die Rocky Mountains, ich habe es eben schon mal gesagt, das ist glaube ich so die perfekte Route von Calgary nach Vancouver. Das ist glaube ich total spannend für alle die, die Natur und Berge mögen. Aber klar, Niagara-Fälle bei Toronto, die sind auch spannend. Ich habe nur festgestellt, dieses Land ist einfach nur riesig und das wird einem wirklich nochmal bewusst, wenn man Stunden über dichte Wälder fliegt.
Mit Dennis Burg haben wir einen ziemlich guten Eindruck von Kanada schon mal bekommen, in und um Vancouver. Dennis, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Christoph van der Werf und Udo Schmidt.
Von NDR Info.